Seemannsgarn auf dem Frachter von Hamburg nach Sydney. Gelesen von der Autorin, erschienen bei Book on Demand 2010. Donnerstag, 7. Juli 1988, Gibraltar. Stehe an Deck, lasse die warme Mittelmeersonne mein Gesicht wärmen. Das Schiff gleitet bei Bilderbuchwetter durch die Straße von Gibraltar. In den nächsten Stunden passieren wir die schmalste Stelle, bei der sich Europas und Afrikas Küsten zuwinken. Bis dahin ist aber noch eine Weile Zeit und mir ist einfach nach frischer Seeluft und Salzdunst auf der Haut. Morgen legen wir in Genua an. Es beschäftigt mich schon sehr, wer mein Kajütenpartner werden könnte, mag mich aber gar nicht meinen Fantasieszenarien zu sehr hingeben, weil es mir sonst die prächtige Reiselaune, die das Wetter in mir auslöst, vermiest. Ich hänge den Gedanken über Musik vom Vortag nach. Meine Patin wohnt in einem Wohnblock und hatte einen Balkon. Als Bauernkind fand ich das außerordentlich. Der Balkon war meine Showbühne und immer wenn ich mich in den Ferien bei meiner Patin unbeobachtet fühlte, habe ich für Flora und Fauna mit einer Holzkelle in der Hand mein Bestes gegeben. Dazu musste ich unbedingt meinen roten Nylon-Rollragenpullover anziehen. Ich fand mich darin unglaublich schick, besonders wenn ich die Ärmel bis zu den Ellbogen zurückstreifte. Ich musste zwar nach dem Überziehen des Lieblingspullis meine dünnen Haarsträhnen, die sich jedes Mal statisch aufluden und mir eine surreale Stehfrisur bescherten, mit Spucke wieder zurückbändigen. Aber das machte mir nichts aus. Ich war mal Katja Epstein, mal Mireille Mathieu mit adretter Frisur oder Wenke Mühre, die mich mit ihrem knallroten Gummiboot sehr inspiriert hat. Am liebsten spielte ich jedoch Concours d'Eurovision de la Chanson. Mit selbstbewusster Sprachsicherheit schlüpfte ich jeweils in die Rolle der Interpretinnen verschiedenster vertretener Länder und schmetterte die romantischsten Lieder vom Betonvorbau in das erstaunte Vogelpublikum. Das war schön. Heute denke ich, dass es gegen den Charakter der Musik ist, Wettbewerbe auszutragen. Es ist eine verrückte Zeiterscheinung, Musiker wie Athleten gegeneinander antreten zu lassen und ihre Kunst wie eine sportliche Disziplin zu bewerten. Die Stimme ist das verletzlichste Instrument überhaupt. In ihr ist die ganze Befindlichkeit des Menschen zu spüren. Ein Lied ist eine Eintrittskarte in die Seele eines Interpreten und sollte den Zuhörer berühren. Mit anderen zu singen ist einer der reinsten und spirituellsten Akte, die es gibt. Sich einstimmen, zuhören und mitschwingen, alles wird im selben Moment vereinigt. Und wenn sich verschiedene Stimmen am Grundton orientieren, zu einem Klangteppich verweben, kann es geschehen, dass eine magische Dimension hinzukommt und Sängerinnen und Sänger in höchstem Grad mit einer göttlichen Erfahrung erfüllen. Musik an sich verbindet, Musikwettbewerbe trennen. Ich werde von Tom, den ich inzwischen kennengelernt hatte, aus meinen Gedanken gerissen. Dimitri hat mit seiner Bemerkung schon recht. Ich wirke ziemlich eigenbrötlerisch, wenn ich über Stunden allein an der Reling lehne, vor mich hindenke, völlig abtauche und alles um mich herum vergesse. Von außen betrachtet gebe ich ein sonderbares Bild ab. Das habe ich mir auch schon in der Heimat sagen lassen müssen. So gehe ich auf den neuen Passagier ein und wenn ich es recht bedenke, bin ich froh um Gesellschaft. Tom spricht ganz ordentlich Englisch, sogar ein paar Brocken Deutsch. Er ist Ingenieur, verschifft sich, seinen Sohn Derek und den Container voll Hausrat nach Australien, um dort die Immigration einzufädeln. Wochen später werden Frau und Tochter nachfliegen. Wir unterhalten uns über dies und das, beschnuppern uns wie Hunde beim ersten Kennenlernen im Park. Tom ist nett. Tom ist aber nicht besonders unterhaltsam, gebildet oder schrullig interessant. Er gleicht mit seiner altmodischen Brille dem unauffälligen Hemd in der Buntfaltenhose mit Gürtel einem Schweizer Buchhalter, dessen Lebenshöhepunkte die Ersteigerung wertvoller Ersttagsstempel oder fehlender Kaffeerahmdeckeli sind. Ich lasse mich dennoch auf ihn ein, im Wissen, dass ich Treffen und Gespräch in den verbleibenden Wochen aus beschränkter Auswahl an Alternativen ergeben werden. In einer großen Studentenmensa hätten wir uns nicht eines Blickes gewürdigt und als Kommilitonen ausgewählt. Gewöhnungsbedürftig erweisen sich im Verlauf des Gesprächs seine rassistischen und frauenfeindlichen Standpunkte. Als wir die Meeresenge bei Gibraltar passieren, sage ich so daher, Afrika sei ja nur ein Katzensprung von Spanien entfernt und die Weltgemeinschaft sei eigentlich eine große Familie. Tom winkt energisch ab und will von Verbrüderung nichts wissen. Er sei froh, dass Australien von den minderwertigen Erstgeborenen gesäubert ist und die Zivilisation dank der industrialisierten Europäer Einzug gehalten habe. Tom ist überzeugt, dass die weißen Menschen die besseren Analytiker und Weltherrscher seien. Die minder intelligenten Andersfarbigen können zwar leidlich singen oder rennen, er anerkenne, dass Asiaten gute Händler seien, aber für höhere Aufgaben seien nur Europäer und deren Abkömmlinge die Amerikaner geschaffen. Mich macht solch unerhörtes mundtot. Ich bin einfach nur platt und suche seinen Denkapparat nach Spuren von Hirnwäsche ab. Ich vermute polnische oder russische Propagandamechanismen hinter seinen Aussagen und komme dann doch zu dem Schluss, dass Polen ein im Aufbruch stehendes Land ist, dass Toms feste Überzeugung seine eigene ist. Entweder muss ich jetzt in die Offensive und ihn mit Gegenargumenten zum Ideologieduell herausfordern, oder ich werde unsere Gespräche um heikle Themen wie um Minenfelder herum manövrieren. In solchen Momenten fehlt mir die nötige Portion Schlagfertigkeit, um meine Überzeugungen griffig einem Fanatiker entgegenzuschleudern. Auf diesem Kriegsfeld bin ich Kanonenfutter. Ich ziehe mich meist innerlich in die Charité zurück, so auch jetzt. Ich lasse mich gern von den plötzlich aus allen Löchern strömenden polnischen Passagieren umringen, die die Touristenattraktion Gibraltar sehen wollen. Gruppen werden gebildet, es klicken die Apparate und ich werde bestimmt in 20 polnischen Fotoalben verewigt sein. Samstag, 9. Juli 1988. Ferraris. Ich habe die letzte Nacht kaum ein Auge zugetan. Das zweite Kajütenbett ist befreit von Kleidern, Büchern und sonstigem hastig hingeworfenem und ich habe die Laken wieder straff gezogen. Ich sehe angespannt den Dingen, die da kommen, entgegen. Was haben sich die Polen bloß dabei gedacht, den zweiten Kajütenplatz an einen Zirkusangestellten zu vergeben? Ich pendle zwischen Verzweiflung und Rage. Natürlich besteht die Möglichkeit, in Genua von Bord zu gehen und als Versagerin in die Schweiz zurückzukehren. Aber das lässt mir mein Stolz nicht zu. Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass mir ein smarter, blendend schöner Italo nächtens zur Seite liegt und ich mit ihm romantische und erotische Höhenflüge erlebe. Schlimm wäre, wenn ein ungehobelter, schnarchender und furzender Macho die 6 Quadratmeter Zelle mit seiner Präsenz ausfüllen und mich in die Bullaugenritze verdrängen würde. Und der absolute Worst Case wäre, wenn ich in den intimsten Räumen dieses Schiffes mich ständig vor lüsternen Avancen oder gar tätlichen Angriffen wehren müsste. Ich beschließe, mich der Herausforderung zu stellen und Paroli zu bieten, wenn erforderlich, oder die Gunst der Stunde zu nutzen, wenn Amor mir einen Apollo ins Zimmer schleust. So gehe ich mit entschlossener, mutiger Haltung an Deck, um das Andocken der Polska 3 im Hafen von Genua und die Ankunft meines Artisten mit seinem Zirkus mitzuerleben. Ich beobachte nun zum 5. Mal, wie die tonnenschwere Masse von Metall zielsicher und sanft das Pier anpeilt und im richtigen Moment zum Stillstand kommt, schaue den polnischen Seeleuten zu, wie sie mit gewandten Handgriffen die Taue auswerfen und den Weisungen der Offiziere folgen. Es herrscht eine klare Hierarchie, ein geübtes Team, das Hand in Hand zusammenspielt. Mittlerweile kann ich den einen Schnauzträger vom anderen unterscheiden, habe in kurzen Smalltalk-Begegnungen auf den Gängen und an Deck diesen und jenen Vornamen und kleine Eigenarten dazu kennengelernt. Es sind hochanständige Männer mit Familien im Heimatland, sympathische, fast scheue Arbeiter mit kleinen Schalkfalten in sonnengegerbten Gesichtern. Ich mag diese Seeleute. Und ich fühle mich sehr sicher und in keiner Weise bedroht oder anzüglich angemacht. Mein Gespür, das ich von Beginn weg hatte, täuschte mich nicht und ich war bei den einfachen Seemännern die ganze Zeit bestens aufgehoben. Während meiner Anwesenheit an Deck und zugegebenermaßen alleinreisender weiblicher Verlockung funktionierten sie bisher untereinander wie ein perfekt wirksames sittliches Kontrollorgan. Abgesehen von Stonys einmaligem Versuch wurde ich von keinem dieser Matrosen je in irgendeiner Weise billig angemacht. Ehrensache. Dieser Gedanke verstärkt meinen Mut, mich dem Akrobaten zu stellen und mein Zimmer furchtlos mit ihm zu teilen. Ich kann mit Gewissheit jederzeit tatkräftig Hilfe von einem polnischen Popeye holen. Die Oberarme der Matrosen sind beträchtlich und es wird sich ja dann zeigen, wer im Kräftemessen zwischen Matrosen und Akrobat die Oberhand gewinnt. Das ist doch der Traum jeder Frau, dass zwei Männer um ihre Gunst handgreiflich werden. Oder eher doch nicht. Da gesellt sich Tom hinzu, dem ich seit der Begegnung in Gibraltar absichtlich aus dem Weg gegangen bin. Es ist mir unangenehm, ihn zu sehen, weil ich noch keine Haltung gefunden habe, wie ich mit seinem empörenden Rassismus umgehen soll. Tom würde sich sicher nicht für mich prügeln. Ich versuche auf neutralem Terrain ein Gespräch einzuleiten und frage ihn, ob er Informationen über den Zirkus hätte, der jeden Moment an Bord erwartet wird. Tom hat keine Ahnung. Und ich hake nach, ob er denn nicht mit der polnischen Belegschaft gesprochen hätte. Tom sagt, er möchte sich nicht zu sehr mit den Arbeitern abgeben und von den Offizieren habe er nur erfahren, dass 4 fabrikneue Ferraris in Genua verschifft würden, weshalb er jetzt hier wäre. Er wollte diese Traumautos mal aus nächster Nähe sehen. Und siehe da, im Terminal erscheint ein Sattelschlepper mit leuchtend roten, schon von Ferne blitzenden Statussymbolen. Tom macht sich sofort auf den Weg in den Laderaum, um die roten Karossen zu küssen. Ich schließe mich ihm an, nicht wegen der Autos, sondern um mehr über den Zirkus zu erfahren. Es ist also nicht nur ein Klischee. Alle Männer von Bord bilden eine huldvolle Gasse und haben Augenwasser beim Anblick der Prachtkutschen. Alle wollen einen Hauch vom Glanz erhaschen, als die Autos in den Bauch der Polska 3 gefahren werden. Ich glaube, die Kerle mit ihren Bubenherzen werden ihren Söhnen und Enkeln noch von diesen historischen Ereignissen erzählen und diejenigen Auserwählten, die Ferrari sogar fahren durften, werden zu Lebzeiten Heldenstatus unter den Seeleuten haben. Da ist bestimmt sogar Tom neidisch. Beherzt gehe ich zu Dimitri, der mittlerweile eine Art Vertrauter von mir geworden ist und möchte nun endlich Fakten über den Zirkus erfahren. Liebes Kind, richtet er seine Sozialarbeiterstimme an mich, ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Zirkus hatte Probleme mit der Quarantäne der Tiere und musste seine Tournee in Australien absagen. Du hast eine Kabine für den Rest der Reise für dich, weil außer einem älteren Ehepaar keine weiteren Passagiere mehr einsteigen. Jubel, Jubel, Jubel. Am liebsten hätte ich Dimitri auf seine Halbglatze geküsst vor Freude. Das sind aber mal sehr gute Neuigkeiten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt erst richtig losgeht. Jubel. Ich habe bis zur Weiterfahrt nun 3 Tage in Genua Zeit. Eigentlich könnte ich schnell über die Alpen nach Hause fahren, Hallo sagen. Noch vor 2, 3 Tagen hätte ich das vielleicht noch gemacht. Aber jetzt? Nein, ich bin goldrichtig hier. Jubel! Sonntag, 10. Juli 1988, Genua. Ich sitze frisch geduscht und angecremt am Schreibtisch meiner Kajüte und rieche an meinen Unterarmen. Der Duft der italienischen Körpercreme, die ich mir gestern gekauft habe, gefällt meiner Nase. Menschenskind, habe ich Muskelkater. Meine wegen eingeschränktem Radius zur Zwangsuntätigkeit erschlafften und gestern auf Höchstleistung gepeitschten Sehnen und Bänder an Beinen und Po wimmern. Ich habe gestern Genua und das hügelige grüne Hinterland zu Fuß bezwungen. Am Freitagabend musste die Polska 3 statt wie üblich im Hafen anzudocken, vor der Küste auf offener See vor Anker, bis andern Tags ein Löschplatz frei wurde. Die Skyline der Stadt ist in eine wunderschöne Berglandschaft eingebettet, die einladend in der sommerlichen Abendstimmung strahlte. Vom Meer aus wählte ich mir einen Hügelzug für eine Besichtigung und da ich den Gedanken an eine Kurzvisite in die Heimat nach der Frohen Botschaft wegen der freien Zimmerverfügung verworfen habe, hielt mich gestern nichts mehr von einer Wanderung ab. Wie ein Schulkind, das bei Ferien beginnt, mit dem Läuten der Glocke schreiend auf den Schulhof rennt, habe ich nach dem Ferrari-Intermezzo fluchtartig das Schiff verlassen. Ich freute mich riesig auf Landgang und Bewegung, Menschen und Gelati. Arglos über die Distanz war ich gestern Morgen bereit, den Hügelzug zu erreichen. Mit dem besten Schuhwerk, einem Liter Wasser, einem leichten Rucksack und dem obligaten Schreibzeug für alle Fälle gewappnet, zog ich los. Zuerst musste ich den Hafenzoll passieren und mir ein Tagesvisum ausstellen lassen. Bei der Frage, wie ich denn zu meinem Hügel ins Hinterland gelänge, klärte mich ein rührender italienischer Hafenangestellter über die großen Verhältnisse im Frachterhafen und der Stadt auf und schenkte mir aus Erbarmen ob meiner Naivität ein Busticket. Höflich nahm ich das Billett an, dachte jedoch für mich, dass der Italiener meinen Bewegungsdrang und meine Entschlossenheit unterschätzte und setzte trotzdem ein nettes Dankeslächeln auf. Ich nahm mir vor, nicht immer so offenherzig über meine Absichten zu plaudern. Die sollen mich doch einfach machen lassen. Beim Zoll händigte ich meinen Pass dem charmanten Beamten aus. Er erkannte mich als Schweizerin und erzählte mir ausführlich über seinen Bruder in Spreitenbach, kam in Schwärmen über La Bella Svizzera und die noch schönen Schweizerinnen, zu denen ich seiner Meinung selbstverständlich angehörte. Ging doch einfach runter wie Honig, auch wenn ich genau wusste, dass dies alles nur Gesülze war. Wenn man Hunger hat, nimmt man jede Brotkrume an, und mit einem bemerkenswerten Augenaufschlag und einem festen Händeaufdruck entließ mich der Charmeur in die genovesische Abenteuer. Noch einige Hände habe ich an diesem Tag geschüttelt. Italiener sind überschwänglicher, als wir endet dem Gotthard. Ich liebe solche Begegnungen mit dem ganz durchschnittlichen Menschen, die von sich, ihrer Arbeit und von allen ihren Sehnsüchten erzählen, die ich auslöse, wenn ich von meiner Reise berichte. Ich liebe es, den Kern zu spüren, der uns so menschlich macht, den Glanz in den Augen beim Erzählen über die eigenen Kinder, die Trauer um einen geliebten Freund und den Stolz auf eine selbst erbrachte Leistung. Das verbindet mich mit der runzeligen, gebückten Zeitungsfrau in einem sommerlich muffigen Nebengässchen, ebenso wie mit dem Polen an Bord, der in Kürze wieder Vater wird und nächtens in der einsamen Kajüte 1, 2 Tränen verdrückt, weil er lieber bei seiner Familie statt auf hoher See wäre. Wenn alle Masken fallen, sind auch im Innersten von Klassendenker Tom und Schleimer Stoney diese urmenschlichen Züge verborgen. Ja, ich glaube an das Gute im Menschen. Es ist wie ein Motor, der mich immer wieder antreibt, mich aufzumachen, um Menschen kennenzulernen. Mich berühren Lebensgeschichten. Oft erkenne ich allzu Vertrautes und mein Leben erscheint im Vergleich normal und erträglich. Eine Begegnung ist wie ein Energieaustausch, ein Handeln mit dem Rohstoff Emotion. Du schenkst mir Hoffnung, wenn du mir erzählst, wie du wie ein Hund gelitten hast, als dich deine große Liebe für einen anderen entschieden hat, wie du lange Tage und Nächte geweint und geflucht hast. Ich bekomme Mut, weil du irgendwann nach Monaten eines Morgens gemerkt hast, dass sich etwas in dir gewandelt hat und plötzlich wieder jemand da war, mit dem du einen Neuanfang gewagt hast. Ich entgelte dich mit meiner Unerschrockenheit, alles hinter mir abzubrechen, den Schritt ins Unbekannte zu wagen. Meine Reiseerzählungen entstauben dir ein Schmunzeln, ein wissendes Kopfnicken oder eine verschüttete Sehnsucht, die dir neue Flügel verleiht, selber wieder einmal deinen Horizont zu erweitern. Ja, ich habe das Busticket doch noch eingelöst. Ja, ich gebe zu, mein Kopf will oft mehr, als der Körper leisten kann. Die 600.000 Einwohnermetropole Genua war so, wie ich mir eine typische italienische Stadt immer vorstellte. Sie war von der Sommerhitze aufgebläht, klebrig und stickig, energiegeladen wie kurz vor einem Gewitter. Die Gassen, die ich zu Fuß zurücklegte, waren eng und kopfsteingepflastert. Volle Wäscheleinen waren von Wand zu Wand gespannt. Waghalsige Autofahrer riskierten chronisch, die metallenen Türgriffe ihrer Topolinos an den rauen Mauern abzuschmirgeln. Und bei jedem Motorengeräusch sprang ich, wie alle anderen Fußgänger, in den geschützenden Hauseingang. Die breiteren Hauptstraßen waren mehrspurig und für Fußgänger lebensgefährlich. Irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich nun die Wahl hatte, noch weitere 3 Stunden aufzuwenden, um die Stadt zu durchqueren und unter der Hitze vor dem namenlosen Hügel zu kapitulieren oder doch einen Bus zu nehmen und mich lieber in der Natur statt entlang einer 6-spurigen Stadttangente körperlich zu ertüchtigen. Ohne Stadtplan, mich mit bescheidenem Italienisch von einer Bäckerei über Zeitungsverkäufer zu einem Strumpfwarengeschäft einfach durchfragen, sammelte ich mir die Informationen zusammen, wie ich am gescheitesten zum Ausgangspunkt für die Bergbesteigung am nördlichsten Stadtrand gelangte. Dabei erntete ich nur Kopfschütteln und bekam deutlich zu spüren, dass ich nicht ganz richtig ticke, zur Mittagszeit einen Fußmarsch ins Hinterland zu unternehmen. Es ging dann eine leichte Erschütterung über die Piazza, als alle Ladenbesitzer Punkt 12 synchron ihre Rollläden für die Siesta herunterließen. Nix ging mir in der Città bis 4 Uhr und ich, dummes Huhn, merkte erst im Bus, dass mein Wasservorrat schon alle war und ich vergaß, mich sowohl mit Flüssigkeit wie auch mit Essbarm einzudecken. Eine romantische Vorstellung ließ mich hoffen, dass ich am Fuß des Hügels ein Grotto finden würde, wo ich mich laben könnte. Der Bus spie mich als Letzte bei der Endstation aus, machte eine Kehrtwendung und überließ mich meiner Romantik. Abgesehen von ein paar im Mittagsschlaf dösenden Häusern war von Zivilisation keine Spur. Was ich nicht so richtig verstehen konnte, denn mein Auge hat sich nicht getäuscht. Die Vegetation von Genua sah nicht nur von weitem grün und gastfreundlich aus, sondern auch von meiner Nase. So nahm ich also die sanfte Steigung der geteerten Straße unter meine Füße, einen Schritt nach dem anderen. Es war heiß. Vom Himmel und vom abstrahlenden Asphalt drang die Hitze in meinen Körper. Zum Glück luden immer wieder überhängende Sträucher zum Verschnaufen im Schatten ein. Aber was war ich für eine durchgeknallte Person? Bei solchen Temperaturen kommt niemand auf die Idee, sich körperlich zu ertüchtigen. Aber das musste jetzt durchgezogen werden. Basta. Und je höher ich stieg, desto verlassener wirkte die Gegend. Aber mich beschlich kein Moment lang Angst vor Unannehmlichkeiten, denn in dieser Hitze würde sich keiner, nicht mal ein Übeltäter, unter die Sonne wagen. Und mit jeder Serpentine, die ich bewältigte, erhob ich mich über die Stadt und der Blick aufs Meer wurde weiter. Ich gestand mir ein, dass ich die Kilometer bis zum Gipfel nicht schaffen würde. Aber ich setzte mir das Ziel, den Hafen und die Polska 3 von oben zu sichten. Triefend bewältigte ich jeden Höhenmeter und verspürte trotz der Strapazen Genuss und Befriedigung. Und kurz vor dem Verwesungsprozess, aus lauter Untätigkeit, fühlt es sich nun gut an, an die Grenzen zu kommen, sich etwas abzuverlangen. Denn obwohl ich viele Fettschichten um meinen Kern durch die Gegend trage, ist es kaum zum Aushalten räumlich eingeschränkt zu sein. Und dann erspähte ich die Polska 3. Oder sagen wir mal so, ich tat als ob. Denn im georteten Frachthafen war es unmöglich, ein einzelnes Schiff von den anderen zu unterscheiden. Egal. Der Ausblick auf Stadt, Meer und Weite war fantastisch. Ich blieb noch eine Weile im Schatten einer Feige sitzen, sank sogar in einen kurzen Schlaf, der mich erstaunlicherweise erfrischte und regenerierte. Bis dahin hatte ich das Durstgefühl unterdrückt, aber jetzt war es kaum mehr erträglich. Bestimmt war ich 3 Stunden in sengender Hitze aufgestiegen, ohne einen Schluck zu trinken, geschweige denn zu essen. Und trotz der botanischen Fülle hatte ich nirgends einen Brunnen oder eine Quelle gefunden. So trieb mich der Durst bergab und da begannen die Waden bei der Gegenbewegung aufzumucken. Den Abstieg hatte ich in der halben Zeit des Aufstiegs bewältigt, aber bis mich der rettende Bus abholte, war noch eine Ewigkeit. Ich saugte die allerletzten Tropfen aus meiner Trinkflasche, fing an meinem Schweiß zu lecken und merkte gleichzeitig, wie unsinnig das war. Und so schrieb ich mir als Lebensweisheit ins goldene Buch: Gehe nie ohne Wasser aus dem Haus, man weiß nie, wie lange man unterwegs ist. Der Bus brachte mich halb verwelkt zurück in die Stadt. Dort stürzte ich mich ins erste Lebensmittelgeschäft, klaubte hastig die Lire für den 2 Liter Kanister Wasser auf die Theke und duschte vor der Ladentür mit offenem Mund. Ah, was für eine Wonne! Und in dem Moment war mir ziemlich alles egal, welche Passanten sich was dabei dachten, ob mir der Ladenbesitzer auf den Busen durch die durchtränkte Bluse starrte oder nicht. Im zweiten Anlauf und einem wohligen Buonasera bin ich noch einmal in den Laden und habe mich mit Nahrung und eben einer Bodylotion eingedeckt. Unweit vom Geschäft erblickte ich einen gigantischen Palazzo, dessen Stufen mächtige Steinlöwen flankierten. Die Stadt strahlte in den Abendstunden immer noch die Tageswärme von den alten Mauern ab. In der kühlen Eingangshalle des öffentlichen Gebäudes lehnte ich mich an die Marmorsäule und genoss jeden Bissen der eingelegten Tomaten, des frischen Brotes und des würzigen Käses. Und ich fühlte mich glückselig. Montag, 11. Juli 1988. Crocodiles and Turtles. Das war bestimmt Dimitris Idee, die Neuankömmlinge an meinen Tisch zu setzen. Er hält mir ständig unter die Nase, dass ich zu griesgrämig und grüblerisch sei. Ach, ist das müßig, in einer fremden Sprache die Suche nach einer Lebensausrichtung zu erklären und um Verständnis zu buhlen. Wie kann ein polnischer Pörser meine komplizierten Gedankengänge anhand von unbeholfenen englischen Vokabeln nachvollziehen, wenn ich mich schon in der Muttersprache meine Nächsten nicht begreiflich machen kann? Diese Einsamkeit ist es ja, die mich ständig weitertreibt. Ebenso die Hoffnung, irgendwann in meinem Leben und irgendwo auf diesem Planeten auf einen Menschen zu treffen, der mich versteht. Sydney ist 4 Wochen Seereise entfernt und ich habe nun also Gesprächspartner bei den Mahlzeiten. Ich stelle mich auf weitere belanglose Konversationen ein und sehe den neuen Passagieren eher unbeteiligt entgegen. Aber welch wunderbare Überraschung! Bill und Nettie betreten die Mensa und verströmen eine Aura aus Humor, Stil und Freigeist. Er, ein schlaksiger, mittelgroßer Mann gegen die 70 mit weißem Haar und Schnurrbart, trägt Jeans und hat Rosenringel. Nettie, wohl ein wenig jünger, hat das Äußere einer First Lady in ihrem aparten, rosafarbenen Deux-Pièces. Ich bin vom Fleck weg hingerissen von dem charmanten Paar. Bill ist Amerikaner und stellt sich mit britischer Förmlichkeit als pensionierten Uniprofessor vor, der mit seiner australischen Liebsten aus purem Vergnügen mit Frachterschiffen von Kontinent zu Kontinent reist. In ihrem Gepäck hätten sie jeweils eine große Truhe mit Büchern dabei. Unsere Unterhaltung verlangt meinem dürftigen englischen Wortschatz alles ab. Bisher musste ich mich nicht sonderlich anstrengen, denn meine Gesprächspartner an Bord hatten keine Ansprüche an meine Sprachkenntnisse. Aber Bills Ohr bemerkte natürlicherweise jede unkorrekte Betonung oder falsche Satzstellung. Ich sehe nun also spannenden und lehrreichen Mahlzeiten entgegen. Bill und Nettie haben den Stoff, nach dem ich gelächzt habe. Bildung, Kultur, Weltoffenheit. Und dann taucht plötzlich eine verloren geglaubte alte Bekannte aus der Versenkung auf. Mein alter Ego, das nicht sonderlich vor Selbstwert strotzt, raubt mir mit einem Schlag die Vorfreude über die Zeit mit dem rüstigen Rentnerpaar. Ich fühle mich wie als Kind minderwertig, nichtsnutzig und ungefragt. Was kann ich diesen gebildeten und klugen Menschen entgegenhalten? Und kaum zu Ende gedacht, ist mir der Gedanke schon aus dem Mund geschlüpft. Bill ermuntert mich, mich nichtsdestotrotz zu öffnen und mich meinen Mitmenschen mitzuteilen. Es gäbe unabhängig von der Bildung immer etwas voneinander zu lernen. Der Schlüssel für allen Gedankenaustausch sei aber auf jeden Fall Höflichkeit, Respekt und eine gepflegte Sprache. Dies öffnet Tür und Tor. Es zähle immer der erste Eindruck. Er fragte mich nach dem Unterschied zwischen einem Krokodil und einer Schildkröte. Achselzuckend schaue ich zu Nettie und suche in ihrem Blick einen Hinweis, worauf Bill hinaus will. Er lässt mich nicht lange hängen. Mit beiden Armen zeichnet er Bewegungen eines Krokodilmaules nach, das sich weit aufreißt und wieder zuklappt. Tiere bieten wunderbare Metaphern. Bill möchte bei seinen Gesprächspartnern lieber den Eindruck einer Schildkröte hinterlassen. Er liebe diese geduldige, sich langsam vorwärts bewegende Kreatur. Ebenso die Menschen mit analogen Wesenszügen, die die Fähigkeit hätten, zuzuhören und im richtigen Moment die richtigen Worte zu platzieren. Es gäbe nichts Unangenehmeres als Großmäuler, die ständig die Klappe offen hätten und nur übelriechende Luft verbreiteten. Er verbringe lieber Zeit mit ungebildeten, aber im Wesen weisen Schildkröten, statt mit hochnäsigen Schwätzen akademischer Abstimmung. Unmittelbar tauchen vor meinem inneren Auge zwei Polen auf. Stony ist definitiv ein Krokodil, während Dimitri der Metapher der Schildkröte entspricht. Ich verabschiede mich geistig gestärkt nach dem ersten gemeinsam eingenommenen Abendbrot. Mittwoch, 13. Juli 1988. Wodka-Initiation. Das ist die Strafe. Sturzbesoffen war ich gestern Abend und muss es jetzt büßen. Heute Morgen habe ich das Frühstück in gutem Gewissen, dass mein Magen doch nichts behält, ausgelassen. Da kann ich mir gleich die Mühe sparen. Es ist mir auch ohne Mageninhalt übel. Und mein Glück, dass ich an keine gesellschaftlichen oder beruflichen Verpflichtungen gebunden bin und einfach im Bett liegen und vor mich hinjammern kann. Ich habe zur Kommandobrücke jederzeit freien Zugang. Ich bin ein willkommener Gast und sozusagen die Abwechslung der Diensthabenden. Der Besuch ist mir eine wertvolle Zeremonie geworden. Ich melde mich klopfend an der Glastür an, einer der Offiziere gibt mir Einlass und ich positioniere mich auf einem der Drehstühle beim Deck vor der breiten Glasfront. Und jedes Mal bin ich überwältigt vom Blick auf den endlosen Horizont, vor dem die Container auf der Ladefläche der Polska 3 wie kleine, bunte und kunstvoll gemauerte Legosteine auf- und abwiegen. Immer fragt mich einer der Offiziere, "You have coffee?" Ich nehme jeweils dankend an und schließe mich der wortkargen Gemeinschaft an. Wir schauen in Parallelen aufs Meer hinaus. Die Seeleute mit voller Konzentration und Aufmerksamkeit für Wellengang, Witterung und das Manövrieren des Schiffes und ich mit genüsslicher Entspannung. Diese Brückenbesuche sind die Sahnehäubchen meiner Reise. So bin ich auch gestern nach dem Abendessen noch auf einen Besuch zur Crew. My name is Marek and today my birthday. You come after to my party with the crew? Ungewöhnlich viele Worte kamen über die Lippen des netten Seemanns. In Sekundenschnelle spielte mein Projektor sowohl lustige als auch eher unvorteilhafte Szenarien auf meiner inneren Kinoleinwand ab. Doch nach Abwägen kam ich zum Schluss, dass mir in der Gruppe wohl nichts Schlimmes passieren könnte und sagte zu. Wie verabredet suchte ich eine Stunde später Mareks Kajüte auf. Ich fand sie problemlos auf der Mannschaftsetage. Die Tür stand weit auf und warf einen hellen Strahl in den schummrigen Gang wie eine Lichtquelle im Wald. Kaum wurde ich gesichtet, begrüßte mich klatschend und johlend die Geburtstagsklicke. Etwa 10 Seeleute in Höchstlaune haben sich in die enge Sardinenbüchse gezwängt und brachten das Fest in Schwung. All diejenigen, die mich vor wilden Seeleuten gewarnt hatten, hätten ihr Bild jetzt bestätigt bekommen. Ich fand mich eingequetscht in einer Bande besoffener, rauchender und grölender Matrosen wieder und beschloss noch bei klarem Verstand, das jetzt einfach durchzuziehen. Es beschlich mich keine Sekunde Angst, nur ein unschuldiges Staunen eines vertrauensschusseligen Landmädchens, das durch ein Schlüsselloch schaut und sich wundert, was es so alles gibt auf der Welt. Wassergläser wurden mit Wodka gefüllt und schnell geleert, eine Zigarette nach der anderen angezündet und es wurde gesungen. Einer spielte ganz leidlich Gitarre. Festgeklemmt zwischen den anderen heizte Kasimir mit wenigen Griffen die Stimmung mit alten Rockklassikern auf. Ab und an spürte ich seine scheuen Blicken auf mich gerichtet, denen ich aber auch aus Unsicherheit nicht standhalten konnte. Ich habe seit jeher die Angewohnheit, meine Augen gesenkt zu halten, weil ich direkten Blickkontakt nicht ertragen kann. Und so bin ich bisher prima durchs Leben gekommen und konnte Gefahren souverän umschiffen. Die stockbesoffenen Matrosen bemühten sich ernsthaft, anständig zu bleiben, waren aber spürbar willig. Ein klares Zeichen von mir und aus der Party wäre ein exzessives Gelage geworden. Diese nonverbalen Signale begriff ich trotz konsequenter Naivität und gab keinen Freipass. Das Zeug brannte in der Kehle, hieß Zitnia und hatte 40% Alkohol. Aber nach 4 Gläsern war mir das einerlei. Ich ließ mich von der ausgelassenen Stimmung anstecken und verlor die Kontrolle über meine Zunge. Ich begann hemmungslos aus meinem Leben zu plappern, als säße ich mit Freundinnen beim Kaffeekränzchen. Es wurde nach Schweizer Liedern verlangt, die ich frei von der Leber wegträllerte und die polnischen Jungs damit erheiterte. Der Lärmpegel stieg stetig, der Alkoholpegel auch. Und irgendwann hatte ich den Moment verpasst, als die unbeschwerte Ausgelassenheit ins pure Besäufnis kippte. Ich erkannte den Übergang nicht, wie der Spaß zum Trauerspiel wurde. Ausgerechnet Stoney zerrte mich zwischen 2 alkoholschlaffen Körpern hervor und schleifte mich wie einen Mehlsack durch die Gänge zu meiner Kajüte. Im Suff versagten meine Mechanismen der Selbstbeherrschung und unvorbereitet ergoss sich plötzlich eine gigantische seelische Schlammlawine über Stoney. Wie aus einem überreifen Eiterpickel spritzten angestaute Kränkungen aus mir an die spiegelglatte Fassade von Stoney. Ich verfluchte alle Männer im Allgemeinen und im Besonderen Christoph, der unserer ersten großen Liebe so geschmacklos ein Ende gesetzt hatte. Ich schalt über unsere Zweiklassengesellschaft, in der die Frauen Menschen zweiter Wahl wären und weniger Chancen als die Männer hätten. Ich ließ meine Wut über die Einschränkung der Kindheit an diesem armen Kerl aus. Und bis die Lawine zum Stillstand kam und von einem erschütternden, alkoholschwangeren Weinen abgelöst wurde. In diesem Zustand legte mich Stoney mitsamt meinen Kleidern ins Bett, deckte mich fürsorglich zu und wartete, bis mich ein dankbarer Schlaf übermannte. Und heute brummt mir der Schädel und ich versuche, mich an Einzelheiten zu erinnern. Ich fühle mich eigenartig leicht und unbeschwert. Der Zapfen ist ab, wie wenn man nach langer Verstopfung endlich richtig hat scheißen können. Es klopft an die Tür. Stoney steht mit einem Tablett mit Tee und Crackern in der Tür. Es ist mir äußerst unangenehm, ihn zu sehen, und lasse ihn dennoch ein. Mit seiner plumpen Anmache und meinem peinlichen Seelenstrip stehen wir jetzt in einer Pattsituation. Ich suche nach Worten und setze zu sprechen an, als mich Stoney unterbricht und sich bei mir für seine Zudringlichkeit am zweiten Abend in aller Form entschuldigt. Er hätte ernsthaft geglaubt, dass ich eine Sextouristin sei. Es lag außerhalb seiner Vorstellungskraft, dass eine Frau nur zum Reisezweck mit einem Frachter über die Weltmeere segelt. Nach den Vorkommnissen der gestrigen Nacht hätte er verstanden. Sie hörten Seemannsgarn, gelesen von der Autorin. Fortsetzung folgt hier auf diesem Kanal in einer Woche.